Ich lese den Predigttext aus der Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34 aus der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Nachdem sie sie mit vielen Schlägen geschlagen hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie ganz sorgfältig zu bewachen. Deshalb legte er sie in den innersten Teil des Gefängnisses und spannte ihre Füße in einen Holzblock. Etwa um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder zu Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen dabei zu. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses zum Wanken brachte. Sofort öffneten sich alle Türen und die Fesseln fielen von allen Gefangenen ab. Als der Gefängnisaufseher aufwachte und sah, dass die Türen des Gefängnisses offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich selbst das Leben nehmen, weil er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Da rief Paulus mit lauter Stimme: »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier.« Da bat der Gefängnisaufseher um Licht. Als er in das Gefängnis hineingerannt war, fiel er zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und sagte: »Verehrte Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie sagten: »Vertrau auf den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, zusammen mit deiner ganzen Familie.« Da erklärten sie ihm, zusammen mit allen, die in seinem Haus wohnten, die Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher nahm sich in dieser Nachtstunde ihrer an und wusch ihnen ihre Wunden aus. Dann ließ er sich untertauchen, zusammen mit allen, die zu ihm gehörten. Anschließend brachte er sie in sein Haus und stellte einen Tisch vor ihnen auf. Zusammen mit allen Familienangehörigen freute er sich unbändig, weil er zum Vertrauen auf Gott gefunden hatte. Amen.
Ich bete. Dafür danken wir dir, du guter Gott. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir in ihm lesen können. Mehr als das, dass wir in ihm dir, dem lebendigen Gott, begegnen, dein Reden im Hier und Jetzt wahrnehmen können. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du zu uns redest, dass du das uns weitergibst, was gerade für uns wichtig und gut und dran ist, dass jeder dich hören kann, dass du uns ermutigst, ermahnst, zurechtbringst, was auch immer gerade dran ist für uns, aber dass du redest. Hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, singen befreit. So habe ich meine Predigt heute überschrieben. Dass Singen gesund ist, das wurde mir von vor einigen Jahren von einem Arzt deutlich gemacht. Er hatte gerade meine Lungenentzündung auf einem Röntgenbild fokussieren können und hat mir dann gesagt: Na, junger Mann, singen Sie, denn dabei müssen Sie tief Luft holen und dann werden auch die Lungenteile ganz tief unten durchflutet mit Luft. Nun hat mir das damals nicht geholfen. Als Pastor sang ich im Gottesdienst regelmäßig und im Übrigen singe ich sowieso eigentlich gerne, nicht unter der Dusche, sondern zum Leidwesen meiner Kinder im Auto oder auch beim Kochen. Und wenn sie dann dabei waren, haben sie gesagt: Papa, wie auch immer. Aber Singen ist eben nicht nur gesund, sondern, und das haben wir ja hier in der Geschichte gerade gehört, Singen befreit. Aber schauen wir uns das doch noch einmal etwas genauer an. Paulus und Silas sind in das tiefste Verlies des Gefängnisses in der Militärkolonie Philippi geworfen und ihre Füße sogar noch in einen Holzblock eingespannt worden. Das nahm ihnen fast jede Bewegungsmöglichkeit. Das war ganz sicher keine lustige Situation. Nicht lebensbedrohlich, zumindest nicht sofort, aber doch äußerst unangenehm. Und wie es weitergehen würde, das wussten sie auch nicht. So sind sie sicher nicht singend oder fröhlich pfeifend ins Gefängnis marschiert, sondern sie wurden dorthin gezerrt, sie wurden dorthin geschoben, sie wurden dorthin geprügelt. Und sie haben im Gefängnis vielleicht dann dort im Block liegend und bewegungsunfähig erst einmal ihrer Wut und auch ihrer Angst Ausdruck gegeben, Luft gemacht, haben sich ausgelassen über die Stadtoberen, die ihnen ja nicht einmal die Chance gegeben hatten, sich zu verteidigen, haben geklagt über die Brutalität, mit der sie behandelt wurden und wie unmenschlich sie dann auch noch von diesem Gefängnisaufseher behandelt worden waren. Da war also erst einmal nichts mit Singen. Und das ist ihnen da noch nicht in den Sinn gekommen. Also machen wir Paulus und Silas bitte schön nicht zu Supermännern des Glaubens. Lukas jedenfalls tut das hier nicht. Er schweigt über das, was die beiden zuerst taten, da im Gefängnis. Er sagt nur, dass es bis Mitternacht dauerte, bis sie zu beten und danach dann auch zu Lobpreisen begannen. Erinnern wir uns, wenn wir als Kinder in den Keller mussten, in den dunklen, kalten Keller, und wie wir da laut gesungen haben gegen die Angst? Damit werden uns die beiden sympathisch, Paulus und Silas. Und sympathisch heißt ja übersetzt nichts anderes, wie sie werden uns mitleidig. Also wir finden uns in ihnen wieder. Wie sie da erst einmal sich und ihre Situation sortieren müssen, das kennen wir doch auch. Ich bin sicher, wir haben alle schon solche Phasen erlebt, in denen uns zunächst einmal nicht nach Singen zumute war. Lebensphasen, in denen wir auch nicht einmal mehr beten konnten. Nicht mehr oder nicht sofort. Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, in denen wir uns ohnmächtig fühlen, anderen ausgeliefert, in denen wir uns ungerecht behandelt sehen, in denen uns etwas widerfährt, das uns den Boden unter den Füßen wegzieht, unser Lebenshaus ins Wanken bringt, zum Einsturz zu bringen droht. Nein, da stimmen wir keine fröhlichen Loblieder an. Und da fällt es uns auch schwer, zur Ruhe zu kommen, mit Gott zu reden, zu beten. Und auch wenn wir uns Mühe geben und einen Bibeltext zu lesen versuchen, auf ihn konzentrieren wollen, wir merken doch, wie unsere Gedanken ganz schnell wieder weggehen zu dem, was uns da so sehr Not bereitet. Und wir finden in unseren Gebeten dann manchmal ja kaum noch Worte. Doch vielleicht hat da der eine oder andere dann auch diese Entdeckung gemacht, dass ihm Psalmen helfen, dass ihm Psalmen Worte leihen, wo uns die Worte fehlen, ausgegangen sind. Zum Beispiel Worte des Psalms 13. Er beginnt so: Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen, Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind gegen mich sein? Vielleicht haben ja Paulus und Silas genau mit diesen Worten angefangen, ihre Not in Worte zu kleiden. Keine Frage, das ist jetzt Spekulation, aber doch auch nicht so ganz weit hergeholt, dass sie diesen oder irgendeinen anderen Klagepsalm benutzt haben. Hat doch Jesus auch am Kreuz mit Worten aus Psalm 22 gebetet. Wer keine Worte mehr findet, weil er so sehr vom Leid übermannt ist, dem helfen dann eben oft alte Lieder und Gebete, die vorformuliert uns im Gedächtnis sind oder die wir auch vielleicht als Text dann vor uns liegen und lesen können. So sind manchen Psalmen zur Rettung geworden, weil er sich in ihnen wiederfand, weil er mit ihren Worten beten konnte. und so eben Gott nicht verloren, sondern wieder zu ihm gefunden hat, auf diesem Wege der alten, dieser guten alten Texte. Und dann kommt auch schon ein weiterer Punkt zum Thema Singen ins Spiel. Solche vorformulierten Sätze können wir ja dann auch noch gemeinsam sprechen. Oder besser noch und leichter noch, gemeinsam singen. Das ist ja das Faszinierende am Gesang. Hier verbinden sich Text und Musik. Beides ja Ausdrucksformen, die der Schöpfer vor allem eben uns Menschen gegeben hat, dass wir uns mit Worten Ausdruck verschaffen können und dass wir eben mit Musik das genauso nochmal auf andere Weise tun können. Und in Liedern, in gesungenen Gedichten, in gesungenen Gebeten verbinden sich nun diese beiden Ausdrucksformen und da kommen Verstand und Gefühl, ja da drückt sich eben letztlich der ganze Mensch im Gesang aus. Und das kann er dann sogar noch mit anderen gemeinsam tun. Vielleicht war das ja damals so, dass Paulus und Silas irgendwann nach einiger Zeit sich darin zusammengefunden haben, miteinander zu beten. Mit Worten eines der Klagepsalmen, wie eben Psalm 13 beispielsweise. Gemeinsam nun Gott ihre Not zu sagen, sich Luft zu verschaffen, anstatt sich immer weiter in Rage zu reden. Und wer weiß, vielleicht konnten sie ja psalmodieren, also die Psalmen in einer Art Singsang vortragen. Bis heute lesen Talmudschüler selbst die alten Gesetzestexte der Tora in einem solchen Singsang, Sprechgesang, weil sie so tiefer hineinsinken in einen Menschen, wenn man sie so formuliert und spricht oder eben singt. Singen, auch das ist hier zumindest angedeutet in der Geschichte. Singen lässt leichter auswendig lernen und Texte erinnern. Versuch doch einmal ein altbekanntes Gedicht oder besser ein Volkslied aufzusagen. Ihr merkt, ihr bleibt irgendwo hängen. Und dann singt es. Und ja, da kommen die Textsteine, die gerade noch nicht einfallen wollten, ganz wie selbstverständlich in den Sinn. Paulus und Silas jedenfalls lassen irgendwann dann alles hinter sich, was zu einer so schwierigen, zu einer so notvollen Situation gehört. Und sie erinnern sich daran, dass sie einen Gott haben, der hilft. Der in jeder Situation da ist, der über Bitten und Verstehen helfen kann. Und singen, wie gesagt, eint. Vielleicht waren sie ja zu Anfang, als sie da in dem Verlies lagen oder saßen oder wie auch immer, vielleicht waren sie da ja zunächst einmal jeder so für sich in seinen Gedanken auch versunken. Jeder hing so seinen Überlegungen nach. Sie haben einander vielleicht an der Stelle nicht mehr zuhören können. So sehr waren sie fixiert auf ihre, ja auch ganz persönlich erlebte Not. Wer miteinander singen will, der muss einander zuhören. Miteinander zu singen, das ist eine Übung für soziale Kompetenz. Weil nur im Miteinander und aufeinander hören es gelingt, auch miteinander zu singen. Eine Chorsängerin erzählte einmal, wir üben eine Kantate, deren zweitletzter Satz rühmet den Herrn uns besonders zu schaffen macht. Das heißt eigentlich nur den Männerstimmen, die wie so oft ihren Einsatz nicht finden, sagt die Frau, nicht ich. Nach einigen gescheiterten Versuchen macht der Chorleiter einen letzten Anlauf. Das ist doch ganz einfach, Leute. Wenn die Frauen beim Herrn sind, dann dürfen die Männer mit Rühmen anfangen. also aufeinander hören, damit man die richtigen Einsätze findet. Paulus und Silas jedenfalls finden hier den Einsatz, gemeinsame Worte, ob nun eben eigene oder solche aus der Bibel. Jedenfalls geschieht das, was in vielen Klagepsalmen des Alten Testaments auch geschieht. Sie beginnen eben mit Klagen und mit Bitten. Doch irgendwann wird ihnen die so übergroße Not immer kleiner. Und irgendwann ist es so, als seien sie schon aus dieser Not befreit. Und sie beginnen, Gott zu loben und zu preisen. So auch beispielsweise in Psalm 13. Er endet mit den Worten: Ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Schon im Perfekt formuliert, obwohl der Beter noch in der Not sitzt. Singen befreit. Beten weitet den Blick. Singen und beten reißen heraus aus der Lethargie. Sie helfen nicht nur mit dem Verstand zu sagen, naja, Gott ist schon da, er wird irgendwie eingreifen, sondern eben auch mit dem Herzen zu spüren, zu fühlen und es selber dann auch auszudrücken. Gott hat mir doch schon so oft geholfen. Ich spüre, dass er auch jetzt da ist. Irgendwie wird er mich durch diese Situation hindurch begleiten und tragen. Wer hätte das nicht schon erlebt, dass ihm nicht nach Singen und schon gar nicht nach Loben war, doch dann im Gottesdienst, als Loblieder gesungen wurden, da hat es dich mitgezogen und das Herz geweitet. Es aus der Umklammerung der Angst und Sorgen befreit, neuen Mut gemacht, wieder Luft zum Atmen verschafft. Von Maria Schäffler habe ich einen Satz gelernt: Loben zieht nach oben. Der geht noch weiter, aber jetzt kommt auf diese eine Hälfte an. So wenig wir diesen Satz natürlich jemand um die Ohren hauen sollten, der in einer tiefen Depression steckt, so wahr erweist er sich aber doch, wenn ein Mensch in Not liebevoll an die Hand genommen und in eine geistliche Gemeinschaft mit hineingenommen wird, in der geklagt werden darf. Ich hätte fast gesagt, was die Schwarte hält. Also wirklich frei von der Leber weg, die Not aussprechen, die aber dann eben über das Bitten auch tatsächlich zum Loben kommt. Und ihn, der in der Not sitzt, mitnimmt und nach oben zieht. Singen befreit. Wir werden herausgerissen aus Selbstmitleid. Wir werden herausgerissen aus der Fixierung auf die Not, das Elend, die scheinbar so hoffnungslose Situation. Herausgerissen auch aus der Schockstarre, in der wir da manchmal ja stecken. Befreit aber auch von einem Überaktionismus, in dem wir genauso gut in solchen Situationen verfallen können. Wir bekommen wieder den in den Blick, der alles in den Händen hält. Und wir fühlen zugleich seine Gegenwart. Singen befreit. Singen eint. Und ein weiterer Punkt: Singen ist manchmal eine bekömmlichere, eine bessere Predigt. Sicher, die Mitgefangenen konnten nicht weglaufen, als die beiden da zu singen begannen. Aber Lukas betont hier, dass sie zuhörten. Also, dass sie nicht weghörten, die Ohren zumachten, sondern dass sie genau hingehört haben. Sie haben die Klagen gehört. Sie haben die Bitten gehört. Und nun hören sie auch, wie die beiden anfangen, Gott zu loben und zu preisen. So als sei der Holzblock schon auf, als seien die Türen schon offen, ja als seien sie schon herausspaziert in die Stadt und würden dort jetzt irgendwo herumflanieren. In Musik, in Lieder gepackt, hören sich auch heute noch viele Menschen geistliche Botschaften an. Auch solche Menschen, die sonst keinen Schritt in eine Kirche setzen, die um jede möglicherweise ihnen drohende Predigt einen riesen Bogen machen. Aber den Messias von Händel, das Weihnachtsoratorium oder eine der Passionen von Johann Sebastian Bach, die geistlichen Lieder von Mendelssohn Bartholdy oder eben auch Schutzkantaten wie vorhin, aber eben auch viele Gospelkonzerte wie nächste Woche Sonntag hier bei uns oder Musicals wie das Pop-Oratorium über Martin Luther werden von Tausenden von Menschen besucht. Und diesen Predigten lauschen sie. In Philippi geschah schließlich das, was uns unglaublich vorkommt. Das Gefängnis wird erschüttert. Nicht die Stadt Philippi, sondern allein der Ort, wo Paulus und Silas sind, im Gefängnis. Das steht so im Text. Wann hat unser Gesang schon einmal unsere Kirchenmauern hier erzittern lassen? So wie einmal ein Pfarrer, der die Gemeinde zu trösten versuchte. Da unsere Orgel kaputt ist, werde ich jeweils das Lied anstimmen. Und dann fällt die Kirche ein. Tja, singen befreit. Gott antwortet. Gott freut sich an unserem Singen. Und kein Gesang, der an ihn gerichtet wird, wie auch kein gesprochenes Gebet, das an ihn gerichtet wird, ungehört verhallt. Und so schließlich das glückliche Ende der Episode. Und auch das gehört zum Singen. Singen steckt an. Sicher, es war nicht der Gesang, der den Kerkermeister und seine Familie überzeugte und ihn und sie zum lebendigen Glauben an Christus kommen ließ. Aber der Gesang hat doch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Und am Ende stimmt der Kerkermeister in den Lobgesang ein. Die Übersetzung von Roland Werner bringt es nicht richtig rüber. Er freute sich unbändig. Da steht eigentlich übersetzt richtigerweise, er brach in Jubel aus. Also das ist das, was wir im Psalm 13 auch gehört haben, dass der Psalmbeter Gott zujubelt, singt und ihn preist. Singen ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkündigung. Singen ist wesentliche Ausdrucksform des Glaubens. Denn Singen ermöglicht auch dem, der noch ganz am Anfang des Glaubens steht, der vieles noch gar nicht so richtig verstanden hat und es dementsprechend auch noch gar nicht äußern könnte. Aber Singen ermöglicht es ihm schon mitzumachen, seinen Glauben gemeinsam mit den anderen zu bezeugen. Singen können. Alleine, miteinander, gemeinsam mit anderen jubeln, klagen, lobpreisen, bitten, das ist eine Gabe Gottes, ein himmlisches Geschenk. Gott sei dafür gedankt und gelobt. Amen.